Und jetzt kommt das Spezifische im Fechten, was für mich super schwierig war. Ich stehe alleine mit einem Gegner auf der Bahn. 1:1. Und für mich war das dann immer nicht gut genug zu sein. Und dieses komplette Versagen. Und ich habe irgendwann wirklich Panik gehabt zu verlieren. Ich hatte Panik, auf die Bahn zu gehen. Und das ist eben dieses nicht mehr Spaß am Gewinnen in Anführungszeichen, sondern wirklich Angst vor dem Verlieren.
Servus und herzlich willkommen zur 6. und damit letzten Episode der 1. Staffel des Powwow Podcasts. Auch dieses Mal ist wieder die Deutsche Vermögensberatung euer Coach in allen Finanzfragen Partner dieser Folge. Ich bin Jonas Hummels, einer der Gründer von Powwow und Host dieser Folge. Zu Gast ist dieses Mal die Säbelfechterin Lea Krüger. Warum eine Ritterburg sie zum Fechten gebracht hat und was eigentlich die Aufgabe einer Athletin sein kann und muss, werden wir hier besprechen. Aber auch, und deshalb eine Triggerwarnung vorneweg, psychische Erkrankungen und Leas eigener Umgang mit ihrer Bulimie. Sehr hörenswerter Podcast mit Lea. Hört rein. Und damit herzlich willkommen, Lea Krüger. Erstmal, du bist Säbelfechterin. Ganz wichtig. Gib mal kurz einen Rundown, was ist der Unterschied zwischen Säbel und all den anderen Sportarten. Wir sind es einmal durchgegangen, als wir uns kennengelernt haben beim Ball des Sports, aber ich habe Nachhilfe gebraucht, deswegen vielleicht unsere Zuhörerinnen auch.
Ja, hallo erstmal. Säbelfechten ist ja erstmal eine Sportart, die einem nicht jeden Tag über den Weg läuft. So auch dir ja noch nicht, Jonas. Was ist der Unterschied zu allen anderen Sportarten? Also erstmal gibt's ja sogar noch andere Waffen. Es gibt ja Säbel, Degen und Florett. Also das Ganze wird unter Fechten kategorisiert. Ich erkläre das eigentlich immer ganz gerne so, dass eben die Säbelfechter ist die schnellste Waffe von den dreien. Wir sind quasi wie die Kavallerie auf dem Pferd und galoppieren im Vollgalopp am Gegner vorbei. Und jetzt wird's ein bisschen makaber, schlagen dem anderen den Kopf ab, weil wir nämlich auch die einzige Waffe sind, mit der man schlagen darf. Degen und Florett sind reine Stoßwaffen. Und was Fechten oder Säbelfechten von anderen Sportarten abgrenzt, ich würde sagen, das ist halt, es gibt so einen Spruch wie Schach im Formel-1-Tempo. Also es hat halt viel mit Köpfchen zu tun. Man braucht halt schon immer einen Plan, was man auf der Bahn machen will, dem Gegner gegenüber so ein bisschen austaktieren und überlegen, ja, okay, wie kann ich jetzt darauf reagieren? Das Ganze ist aber wahnsinnig schnell, also gerade im Säbel ganz viel Schnellkraft. Meistens haben wir nur so ein paar Sekunden Zeit von fertig los, bis der Treffer gefallen ist. Und es ist aber auf der anderen Seite unfassbar athletisch, dynamisch und sieht manchmal so ein bisschen, ich finde schon fast aus wie so ein kleiner Tanz. Also so sehr diese Bewegungen mit dem Gegner, wie man sich dann da mit Paraden und über den Abstand und so sehr viel bewegt, das ist halt einfach schön.
Das heißt, du hast die drei Musketiere damals angeschaut und dachtest dir, du willst unbedingt auch D'Artagnan sein oder wer auch immer.
Ja, ganz so. Ja, gut, drei Musketiere habe ich auch geguckt, aber bei mir war wirklich der Beginn vom Fechten. Also, ich bin in Nürnberg groß geworden.
Nur kurz vorneweg, wir haben die Unterhaltung schon mal geführt, aber ich finde sie zu lustig, deswegen machen wir es jetzt nochmal. Ja. Also, genau. Die Genese von Leas Fechtkarriere quasi.
Von meiner Fechtkarriere. Ich meine, es ist ja auch irgendwie eine ganz lustige Story eigentlich, weil normalerweise, wie kommt man zum Fechten? Ja, kein Mensch kennt Fechten, weil es halt einfach zu wenig auch präsent ist. Und manchmal hat man dann Glück und es gibt irgendwo eine Schul-AG und ist dann begeistert davon. Bei mir war es aber komplett anders. Also, wie gesagt, ich bin in Nürnberg groß geworden. Und Nürnberg hat, vielleicht weiß es der ein oder andere, eine wunderschöne alte Ritterburg. Und meine Mama und ich haben direkt hinter dieser Burg gewohnt. Das heißt, jeden Tag, wenn ich aus meiner Wohnung oder aus unserem Haus rausgekommen bin, habe ich diese Burg gesehen und war halt einfach völlig fasziniert von Rittern, aber auch wirklich von Rittern, nicht von Burgfräulein, weil ich halt ich wollte ja kein hilfloses Burgfräulein sein, was gerettet werden muss, sondern ich wollte mich ja selber retten können. Und war dann auch immer bei diesen Ritterfesten und so und war einfach wirklich völlig into it. Und habe mich auch immer an Fasching, also in Bayern sagt man ja Fasching, nicht Karneval. Ich weiß, jetzt wohne ich in Köln, deswegen muss ich das immer dazu sagen. Du nix schon wissen.
Ist okay, ja.
Ja, ich wollte immer Ritterin sein. So, und dieser Wunsch wurde dann irgendwann, war dann nicht mehr ganz so cool, weil man ist ja dann älter geworden und dann so, keine Ahnung, mit so 10 Jahren ist es dann nicht mehr ganz so toll, mit einem Holzschwert über einen Schulhof zu laufen. Da gibt's dann irgendwie coolere Sachen.
Das ist ein echtes genommen.
Ja, genau, mit 12. Ja. Da habe ich dann Fechten genommen. Da habe ich dann Fechten im Fernsehen gesehen und war so, hey, wie cool ist das denn? Das ist ja wie Ritterspielen, aber im Erwachsenenalter. Und habe dann meiner Mama, ich glaube, 3 Monate in den Ohren gelegen, dass ich das wirklich machen will, weil die dachte sich auch, was hat das Kind denn jetzt wieder für eine wilde Idee? Das kann ja nicht sein. Aber bin dann irgendwie doch sehr hartnäckig geblieben und dann hat sie mich in irgendeinem Verein angemeldet, den es halt in Nürnberg gab, weil keiner wusste ja damals, dass es drei unterschiedliche Waffen gab. Ja, und dann hatte ich einen Säbel in der Hand, einen echten. Also,
okay. Säbel. Ja. Also der Blutdurst hat dich quasi zum Sport getrieben, in Anführungszeichen. Voll. Natürlich.
Ja.
Aber sag mal kurz, in irgendeinem Verein, gab es da tatsächlich eine Säbel- oder eine Fechtabteilung oder hast du die eröffnet oder?
Klar,
okay.
Ich habe noch eine Fechtabteilung eröffnet. Nein, ganz so war es nicht. Es gab tatsächlich einen, es gab sogar zwei, aber das der eine war näher an meiner Schule. So, und der näher an meiner Schule war, der hat halt nur Säbel angeboten. Weil oftmals, wenn man alle drei Waffen anbietet, dann braucht man ja auch mehr Trainer etc. Das ist dann schwierig und gerade für kleine Vereine. Deswegen, die meisten bieten einfach nur noch eine Waffe an. Und ich hatte dann damals Glück, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, weil Fechten ist natürlich die coolste der drei Waffen. Und bin dann im Säbelverein gelandet und habe dann auch erst nach 3 Monaten erfahren, dass es noch andere Waffen gibt. Also das war mir auch überhaupt nicht klar. Und dann war ich aber schon völlig drin und habe so für diese Sportart gebrannt. Und also ich bin da rausgelaufen und ich habe nie, also nach dem ersten Training, und ich habe wirklich, ich glaube, dieses Gefühl, was ich da nach dem ersten Training hatte, dieses Brennen und diese Leidenschaft, ich habe es ganz selten in anderen Bereichen meines Lebens wieder so erlebt wie im Fechten. Und es hat wirklich gehalten, die ganzen letzten Jahre.
Ja, krass, das ist dann wirklich Leidenschaft. Sag mal, wie sieht ein Training aus? Wie alt warst du, als du in den ersten Fechtverein eingetreten bist?
Mit 12 erst.
12.
Ja.
Wie sieht so ein Training aus? Was macht man da? Was macht man am ersten Tag? Kriegt man direkt eine Waffe in die Hand?
Jein. Also erstmal muss man die Beinarbeit üben und irgendwie verstehen. Weil wir bewegen uns ja so ein bisschen wie so kleine Krebse eigentlich über die Bahn. Wir dürfen unsere Beine ja nicht kreuzen. Ich darf ja nicht einfach nur mal nach vorne rennen, sondern ich muss immer den vorderen Fuß vorsetzen und dann den hinteren nach. Und das sieht ja dann immer so wie so ein kleiner Krebsgang aus. Und dann irgendwie die Ausfallschritte noch dazu zu machen, das ist erstmal die Basis, das muss man erstmal können und verstehen. Aber trotzdem kriegt man oftmals im ersten Training wenigstens mal eine Waffe in die Hand gedrückt. Oder aber, ich glaube, ganz viel mit Styroporsäbeln oder mit Poolnudeln haben wir auch gefochten.
Ach was.
Ja. Und man muss ja eigentlich auch machen, damit irgendwie gerade die jungen Kids dann direkt anfangen, irgendwie so ein bisschen in dieser Sportart einzusteigen und die Leidenschaft halt dafür zu entfachen. Und wenn man dann einfach nur die ersten Trainingseinheiten diesen Krebsgang, sag ich mal, übt, also Fechtschritte, ja, das ist ja irgendwann langweilig. Also das muss man aber halt können, aber deswegen auch erstmal dann einen Styroporsäbel, Poolnudel oder halt dann irgendwie mal einen echten Säbel und dann übt man so langsam die ersten Hiebe, dann kriegt man 1:1 Training mit dem Trainer, damit man halt irgendwie versteht, wie das alles funktioniert. Das ist ja so kleine Technik, also wirklich so die Hand richtig zu strecken, nicht irgendwie noch anzuziehen und keine Ausholbewegung zu machen. Und das dauert natürlich alles sehr lange, bis man das dann drin hat. Deswegen viel 1:1 Training, Partnerübungen und aber eben diese Beinarbeit. Das sind eigentlich, würde ich so sagen, die ersten Inhalte. Und dann irgendwann steht man auf der Bahn und dann, ja, los geht's.
Okay, aber irgendwann, da kommst du noch nicht so leicht raus. Wann kriegt man das erste Mal, also für was muss man sich qualifizieren? Wie viele Poolnudeln muss man geschlagen haben oder was auch immer? Also kannst du dich erinnern, wie lange hat das gedauert, bis du das erste Mal wirklich, also ihr habt ja dann auch Montur an, du stehst ja nicht einfach logischerweise ungeschützt auf der Planche.
Ja, sehr gut.
Genau, ein bisschen Olympiawissen habe ich natürlich noch. oder wann durftest du das erste Mal dastehen und was machst du, also du 12 eingetreten, hat das, weiß ich nicht, 3 Monate gedauert, 6 Monate, ein Jahr, 2 Tage?
Also ich glaube, bei mir hat so zwei Wochen, eine Woche
okay. gedauert.
Also ich war aber auch, ich bin da reingekommen in diesen Verein und ich wollte das unbedingt machen und das haben halt alle gesehen. Und auch die Trainer dann damals und die haben dann halt auch gesagt, okay, das Kind hier ist irgendwie groß, ist kein kompletter Körperclown und hat irgendwie die Leidenschaft dafür. Und dann bin ich halt sehr schnell auch schnell, ich sag mal, gefördert worden. Also ich habe dann sehr schnell dieses 1:1 Training bekommen. Ich glaube dann irgendwie schon in der zweiten Woche. Und dann stand ich wirklich, glaube ich, nach 3 Wochen das erste Mal auf der Bahn und dann haben sie mich komplett eingekleidet und ich dann mit Maske und alles viel zu groß irgendwie auf der Bahn. Und dann habe ich irgendwie einen Gegner da vor mich gestellt bekommen und dann sollte ich halt mal machen. Also es ist ja auch vieles Learning by Doing. Ich meine, überleg mal bei dir, du kriegst auch einen Ball vor die Füße gelegt und warst so, ja, kick mal. Ja, und dann machst du halt einfach mal und dann übst du das ja irgendwie quasi schon in dem Moment, in dem du die Sportart praktizierst. Und dann kann man ja auch anhand dessen dann wiederum verbessern. So war das bei mir auch. Und ich bin ja nach 2 Jahren dann schon aufs Internat gegangen. Also es ging ja alles super schnell bei mir.
Ja. Also nur kurz, es gibt einen kleinen Unterschied, ob man mit einer Waffe vielleicht das Auge ausstechen kann oder einen Fußball gegen das Knie schießen kann. Also die Schwelle ist ein bisschen niedriger, um mal gegen den Ball zu treten.
Nee, das Auge ausstechen kannst du, glaube ich, auch sehr schnell mit einer Waffe, wenn du dich nicht kontrollieren kannst.
Nee, das meine ich ja. Es gibt ja eine viel größere Gefahr, jemandem wirklich weh zu tun mit einem Säbel als...
Ja. Aber deswegen haben wir ja Schutzmontur an. Stimmt, also das Auge kommt man nicht, da ist eine Maske und ein Gitter davor, also ja.
Okay, gehen wir mal einen Ticken weiter. Stand jetzt, wo bist du, zu welchem Teil der Saison befinden wir uns? Du bist an einem sehr guten Ort, deswegen kannst du das ruhig erzählen, wenn ich... meiner Meinung nach, aber genau, sag mal, wie läuft die Saison gerade ab oder in welchem Zeitpunkt deiner Karriere stehst du?
Also die Saison, würde ich sagen, ist eine sehr untypische Saison für mich. Ich bin nämlich auch gerade eben, du hast es ja angeteasert, ich bin gerade im Urlaub in der Sonne und mache gerade nochmal ein bisschen Pause. Meine Saison war nämlich eigentlich gar nicht bis jetzt. Ich habe mich vor einem Jahr verletzt. Das war beim letzten Quali-Wettkampf von den Olympischen Spielen. Ja, da können wir, vielleicht mache ich sogar mal einen kurzen Abstecher dazu, wie unprofessionell teilweise unser Sport wirklich ist. Letzter Quali-Wettkampf von den Spielen, ein Weltcup. Warmmachbedingungen waren eigentlich nicht vorhanden. Wir haben uns irgendwie dann draußen auf dem Parkplatz im Regen warm gemacht und mussten dann ja fechten. Es gab viel zu wenig Platz. Ich stand dann auf der Bahn, halbwegs warm, wenn man es überhaupt so nennen kann. Und die Bahn war dann auch noch ein bisschen rutschig. Das haben wir öfter. Das ist einfach so, dass man da ein bisschen aufpassen muss mit dem Boden von den Bahnen. Und ich bin weggerutscht. Ich glaube, direkt im zweiten Gefecht. Und dann habe ich nur gemerkt, wie es in meinem Oberschenkel hinten am Popo-Ansatz ein bisschen geknallt hat. Dann war mir schon klar, das ist gerade nicht so gut. Und es kam dann raus, dass ich mir 2 Sehnen an den Hamstrings fast komplett abgerissen habe. Und Hamstring-Sehnen sind doof, gerade oben am Ansatz. Das verheilt einfach gar nicht. Das dauert sehr lange. Und das wollte ich dann erstmal nicht einsehen und habe dann irgendwie sehr schnell eigentlich wieder angefangen, auch irgendwas zu machen, weil ich ja unbedingt irgendwie noch die Europameisterschaften 3 Monate später mitfechten wollte, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, long story short, ich habe dann entschieden, erstmal auch rauszugehen, tatsächlich aus dem Spitzensport, also aus dem Kader bin ich freiwillig dann im Sommer ausgetreten, weil mir einfach der Druck zu groß war, auch gerade mental, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt gerade erstmal hier einen kleinen Break, ich brauche eine Pause, ich muss erstmal andere Sachen machen und irgendwie meinem Körper jetzt auch die Zeit geben, um zu verheilen. Habe dann in der Zeit andere Sachen gemacht, studiert etc. und bin dann langsam im Januar wieder eingestiegen, jetzt auch mit Fechten. Aber seitdem auch wirklich so, wie ich gerade Lust drauf habe, um einfach den Spaß am Fechten auch mal wieder ein bisschen mehr zu haben. Und habe mir für diese Saison, ich habe jetzt vor, ich glaube 3 Wochen meinen ersten Wettkampf wieder gefochten.
Oh wow.
Ja, das war irgendwie ganz witzig, weil das waren nämlich die NRW-Meisterschaften. Und das war so ein bisschen wie Back to the Roots. Also als kleines Kind habe ich halt auch das erste Turnier, waren, glaube ich, bayerische Meisterschaften und jetzt halt irgendwie NRW-Meisterschaften. Das hat einfach voll Bock gemacht. Und habe mich jetzt für die Deutschen qualifiziert.
So. Sehr gut.
Genau. Das heißt, die stehen jetzt dann an in so 2,5 Wochen.
Mhm.
Hier ist auch gerade noch ein bisschen athletische, also physische Vorbereitung. gleich wird noch ein Rad gefahren und dann, das ist eigentlich gerade meine Saison.
Okay, jetzt ist die große Frage natürlich, kannst du im Sand gut Schritte üben? Ist ja wahrscheinlich gar nicht schlecht, oder? So.
Also im Sand Schritte üben ist perfekt, weil
also bist du im Trainingslager, nicht im Urlaub. Das ist
klar,
die eigentliche, genau.
Nee, jetzt kein Witz, heute Nachmittag habe ich mir ein Rennrad gemietet, also geholt und wird gleich ein paar Kilometer hier über die Insel abgerissen. Also so ein bisschen was mache ich auf jeden Fall.
Klar. Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass der Spaß zurückkommen soll. Du hast vorher ganz blumig davon erzählt, mit welcher Freude du zum Training gegangen bist und mit welcher Freude du zurückgekommen bist und seitdem das nicht so, oder dass sich das seitdem immer so gehalten hat. Wie ist denn der Unterschied gewesen, als du älter wurdest? So, und die Motivation, man macht etwas gerade im jungen Alter, weil es wahnsinnig viel Spaß macht, weil man eigentlich ja überhaupt keinen Druck verspürt, irgendwas zu tun und irgendwann wirst du besser. Dann gibt es gewisse Erwartungen, weiß ich nicht, du bist dann auf dem Internat gegangen, dann kriegst du vielleicht auch Förderung etc. Als es sozusagen im Verlauf ernster wurde, hast du das irgendwann realisiert, okay, jetzt gehe ich hier nicht mehr nur zum Training, weil ich ausschließlich Spaß habe, sondern weil es auch in Anführungszeichen eine Pflicht ist. Gab es diesen Moment?
Ja, auf jeden Fall. Das gab es irgendwann. Ich denke, dass es für jeden Sportler ja irgendwann der Punkt kommt. Also gerade im Spitzensport. Man geht ja nicht jedes Training hin und hat Spaß. Das ist ja wie Arbeiten. Man geht ja auch nicht jeden Tag zur Arbeit und hat Spaß. Also das ist ja ein Stück weit normal. Es ist dann halt irgendwann ein Job geworden, mehr oder weniger. Also den ich immer noch sehr gerne gemacht habe und auch mit sehr viel Leidenschaft. Aber diese Pflicht ist mehr da. Und klar, je besser man wird, desto mehr Druck kommt dann auch. Nicht nur von außen, sondern man macht sich ja auch selber den Druck. Und dann, der Druck wird dann noch höher, wenn man merkt, ah, okay, ich bin jetzt nicht mehr der Shootingstar, der die ganzen, in Anführungszeichen Shootingstar, ne?
Kannst du schon so nennen.
Nee, mache ich sehr ungern. Aber der halt quasi dann oben den Leuten aus der Nationalmannschaft Druck macht und die da rauskickt, um dann selber rauszukommen, sondern dann ist man halt drin. Und ich war dann viele Jahre auch in diesem Team. Und dann kamen halt von unten neue Shootingstars, die mir dann Druck gemacht haben. Und ich natürlich da irgendwie auch versucht habe, dann da drin zu bleiben und aber auch gemerkt habe, so, uff, shit, jetzt ist hier doch ein bisschen langsam auch dünne Luft. Ich meine, Konkurrenz ist perfekt, nur so funktioniert es, nur so wird man besser. Um Gottes Willen, das ist ja auch der Inbegriff vom Leistungssport. Aber das, was mit einem selber passiert, ja. Und den Druck habe ich definitiv gemerkt, der ist dann auch zunehmend größer geworden, wie gesagt, nicht nur durch äußere Umstände von Trainern oder auch von Konkurrentinnen, sondern eben auch von mir selbst. Ja, ich bin schon immer sehr darauf angelegt gewesen, Perfektionistin zu sein. Das musste dann halt irgendwie auch alles klappen. Das war dann jedenfalls nicht mehr dieses, ach klar, ich gehe jetzt Ritter spielen ins Training und habe einfach Spaß, sondern es war dann irgendwann schon so, ich muss jetzt hier liefern. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann macht's auch keinen Spaß.
Das muss man auch immer wieder sozusagen Nicht-Leistungssportlerinnen erklären, dass das ein Beruf ist irgendwann. Da gibt's natürlich eine weite, ich sage jetzt mal, einen weiten Bereich zwischen, wie viel ist etwas noch monetär entlohnt natürlich oder auch, weiß ich nicht, du bist wahrscheinlich jetzt im Fechten, kann man wahrscheinlich nicht so viel Geld verdienen wie im Fußball und dann ist man anders, dann ist man ein bisschen anders entlohnt. Nichtsdestotrotz hast du wahnsinnig viel Zeit in deiner Jugend ja auch dafür geopfert und dafür hergegeben. Das ist nicht immer nur Spaß sozusagen nachzuvollziehen oder dass die Leute nachvollziehen können, dass man vielleicht auch nicht so Lust hat, irgendwann nochmal zu trainieren und nochmal irgendeinen Schritt zu gehen. Und jetzt, wie du gerade erzählt hast, plötzlich Stadtmeisterschaften oder NRW-Meisterschaften fechten zu müssen, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich hat es ja auch, hast du ja gesagt, wahnsinnig Spaß gemacht wieder. Aber ja. Das ist ja gar nicht so einfach. Also dieses Spektrum an Motivation ist ja ganz, ganz interessant. Was würdest du sagen, ist der größte Faktor für dich gewesen? Spaß, ja, das hast du vorher schon erklärt. Gab es sonst noch was? Also ich weiß nicht, ganz im Ernst, vielleicht eine Art Ruhm, Aufmerksamkeit, ja, Olympiateilnahmen und sowas, ja?
Doch, auf jeden Fall. Also das, gut, dass du, ja, finde ich, ja, super wichtigen Punkt. Also gerade dieser, ich wollte noch einen Satz zum anderen auch sagen, dieser Schritt aufs Internat war auf der einen Seite super aufregend und auf der anderen Seite war genau das der Schritt, wo mir auch irgendwann bewusst geworden ist, okay, das ist jetzt hier nicht mehr nur noch Spaß, das wird jetzt irgendwann auch zum Job. Man verzichtet ja auch super viel. Und auf der anderen Seite gewinnt man eben ganz, ja, man gewinnt, ich sag mal, ein Leben, was außergewöhnlich ist. Gerade im Fechten, klar, ich verdiene damit nicht viel Geld, ich habe Sporthilfe bekommen, ich war nicht in der Bundeswehr, aber, und jetzt kommen wir zu dem Ruhm und dem, was du gerade angesprochen hast. Internat war schon mal so immer als Sportinternatlerin. Ich hatte eine bestimmte Stellung in der Klasse. Ich war halt die Sportlerin. Das ist schon irgendwie cool. Später auch dieses ganze Rumreisen. Und das meine ich jetzt mit diesem wirklich außergewöhnlichen Leben, was man führt. Ich bin um die Welt geflogen. Keine Ahnung, mein Team ist gerade eben in Korea beim Weltcup. Da sind wir jedes Jahr hingeflogen. Oder irgendwie Usbekistan. Wie cool ist das denn? Kein Mensch fliegt sonst nach Usbekistan. Ich war in Jerusalem, ich war in den USA, ich habe so viele Länder dieser Welt einfach bereist. Ägypten, Tunesien, wo wir halt überall Wettkämpfe haben. Und dieses Rumreisen mit dem Team, auch wenn das Team manchmal anstrengend sein kann, es schweißt zusammen. Man ist dann irgendwie die Athletin, die vielleicht irgendwie, oder das Team, was dann irgendwie mit den riesengroßen Fechttaschen, wo irgendwie noch Fett Deutschland draufsteht und irgendwie an der Seite noch WM und vielleicht noch einen Trainingsanzug anhat. Wir sind dann diejenigen, die über den Flughafen laufen und alle gucken uns irgendwie schräg an. Das ist cool, auf einer ganz skurrilen Art und Weise und auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Das macht ja mit einem was. Also keiner, der Sport, also Leistungssport macht, würde sagen, ja, ich habe keinen Bock auf Aufmerksamkeit. Also ein Stück weit feiert man das ja irgendwie. Aber das ist ja auch ein zusätzliches Druckerzeugnis. Und vor allen Dingen diese, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob ich Sucht nennen möchte, aber man möchte da ja nicht rausfallen. Also Aufmerksamkeit und eben auch dieses besondere Leben, und dieses besondere Leben kann süchtig machen, daraus zu kommen ist sauschwer, das möchte man nicht aufgeben. Und das ist quasi auch dann irgendwann so dieser Faktor, ja, was passiert, wenn es halt nicht mehr da ist.
Du hast ein ganz, ganz bemerkenswertes Interview, wie ich finde, gegeben, vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich finde, das ist gerade, oder wäre ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden. Und zwar hast du im Rahmen von einer Kampagne, jetzt muss ich nochmal ganz genau nachschauen, wie sie heißt, Du zuerst,
ja,
hast du öffentlich über deine Bulimie-Erkrankung geredet.
Ja.
Wir haben ja gerade ganz viel über Druck geredet und im jungen Alter Internat und dann Deutschland Trainingsanzüge. Erstmal, ich finde es super, dass du darüber redest. Also das Ganze, ich meine, das wird dann immer mentale Gesundheit genannt oder generell Gesundheit, glaube ich, darauf haben wir uns eher verständigt, weil das gehört ja alles hinzu.
Ja.
Erstmal Chapeau für den Schritt. Wie kam es dazu? Wie geht's dir damit so? Wie war auch der Nachklang sozusagen in den letzten 2 Wochen?
Ja, es war spannend. Also erstmal Dankeschön. Ich glaube, ich muss da auch ein bisschen ausholen. Wir haben übrigens gesagt, mentale Herausforderungen, glaube ich.
Mentale Herausforderungen, genau, stimmt.
Ja. Okay, gut, das ist ja immer, kannst du alles dazu sagen. Also, wie kam es dazu, dass ich mich überhaupt dazu öffentlich geäußert habe? Der Olympiastützpunkt, also unser Olympiastützpunktleiter, kam auf mich zu und hat mir von der Kampagne erzählt. Er möchte dem ganzen Thema mehr Sichtbarkeit geben. Meine Erkrankung oder meine Bulimie hat schon 2022 angefangen und ich war zu dem Zeitpunkt, als er mich gefragt hat, gerade so raus und fand es aber super wichtig und habe das natürlich dann auch immer wieder verfolgt, wie wird das eigentlich gerade auch bei anderen Athleten aufgenommen, wie wird darüber gesprochen. Ich selber war noch nicht bereit, zu dem Zeitpunkt öffentlich drüber zu sprechen, also so richtig in der Öffentlichkeit. Mit meinem Team und Trainern hatte ich davor auch schon geredet während meiner Bulimie-Erkrankung. Und wollte aber erstmal selber den Schritt rausbekommen und das abzuschließen, Therapie auch zu beenden, um dann irgendwie auch öffentlich drüber zu sprechen. Und hat mir auch selber überhaupt überlegt, mache ich das? Weil ich hatte es dir im Vorgespräch schon gesagt, ich möchte nicht, dass dann irgendwie die Schlagzeile da ist, so keine Ahnung, Lea Krüger Bulimie, darum geht's mir nicht. Das ist Quatsch, das brauche ich nicht. Also das ist einfach, nee. Aber wir müssen mehr drüber reden, weil dieses ganze Thema halt nach wie vor in dieser Tabuzone steht, voll viele sich einfach nicht trauen, drüber zu sprechen, auch zu Recht. Und weil eben oftmals auch Umfeld etc., wenn man eben drüber spricht, dann total überfordert ist. Das heißt, selbst das Umfeld, Trainer, Betreuer, Familie wissen überhaupt nicht genau, wie damit umzugehen ist. Bedeutet also, wir müssen anfangen, mehr drüber zu sprechen. Und dann kam eben der Olympiastützpunktleiter in Köln und hat gesagt, ja, ich möchte die Kampagne machen. Und ich war so, ach, wie cool ist das denn? Und dann hatte er mich halt gefragt, ob ich ihm da so ein bisschen Input geben könnte. Er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich selber betroffen bin, hatte aber mitbekommen, dass ich einfach mich sehr dafür einsetze und engagiere. Das habe ich die ganze Zeit schon gemacht, ohne halt selber zu sagen, dass ich auch betroffen bin. Genau, und dann habe ich mich dann mit ihm hingesetzt. Dann haben wir irgendwie dann mal uns eine Stunde genommen und so ein bisschen Brainstorming gemacht. Und dann habe ich ihm halt irgendwann gesagt, hör mal zu. Also ich glaube, ich muss dir das jetzt mal erzählen. Ich bin selber betroffen. Und dann war er auch so, ah, okay, krass, ja, voll schön. Und also schön, dass ich mich öffne und ihn da mitnehme. Und er ist dann ein paar Wochen später auf mich zugekommen und meinte, Lea, möchtest du nicht selber auch Teil der Kampagne sein? Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das genau das, was ich möchte, dass ich quasi, diese Kampagne richtet sich ja generell auf das Thema mentale Gesundheit oder mentale Herausforderungen und nicht jetzt nur auf mich als Person gemünzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich. Daniel, mache ich. Finde ich eine super Sache, vor allen Dingen auch mit der Kampagne, dann mit Nike Lorenz, eine Hockeyspielerin, und mit Anna-Maria Wagner, Judoka und auch Fahnenträgerin in Paris. Und wir drei sind dann quasi als Testimonials, sagt man ja immer so schön, in der Kampagne dann eben zu dem Thema, dann haben uns dazu geäußert und sind dann da präsent gewesen und geworden. Und ja, das war dann quasi das erste Mal, dass ich dann auch öffentlich eben über meine Bulimie-Erkrankung dann gesprochen habe.
Es ist super, super interessant. Also ich hätte jetzt muss meine Fragen sortieren. Also erstmal, wie geht's dir denn? Also nicht nur logischerweise jetzt mit der Reaktion nach dem Interview, sondern auch generell. Du hast gesagt, du hast Therapie gemacht. Mhm. 2022 ist es so gesehen auch diagnostiziert worden. Wie geht's dir?
Mir geht's gerade sehr gut.
Okay.
Aber mir ist gerade aufgefallen, du hast nochmal angesprochen, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet von vorhin, wie eigentlich die Reaktionen waren. Die Reaktionen, das hat nämlich mich auch nochmal richtig zum Nachdenken gebracht. Die waren nämlich sehr, sehr gut. Also gut, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass jetzt irgendeiner da Bashing oder so betreibt. Nicht bei so einem sensiblen Thema. Aber Punkt eins, dass die Leute wirklich anfangen, drüber zu sprechen, dass ich Fragen geschickt bekommen habe, auch wirklich von Leuten so, hä, wie geht man denn eigentlich damit um? Also es haben mir Eltern geschrieben zum Teil, dass sie Angst haben, dass ihre Kinder da reinrutschen. Es haben mir Leute geschrieben, die dann irgendwie gefragt haben, hä, wie, was hast du denn dann eigentlich gegessen? Also was isst man denn bei Bulimie? Also, das war irgendwie ganz spannend. Und ich habe aber ganz viele, das war das Überwiegende, auch Reaktionen bekommen, wie mutig und wie stark und wie klasse das ist, dass ich mich dazu äußere. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht tatsächlich, weil ich dann so als Vorbild und Idol zum Teil bezeichnet worden bin. Und das fand ich persönlich für mich irgendwie fast ein bisschen befremdlich, weil ich mich da nicht unbedingt als Vorbild und Idol sehen möchte. Mir aber die Reaktionen und auch das, was wir momentan noch haben, dieses Tabu, einfach gezeigt haben oder halt die Reaktion dann gezeigt haben, so, dass es leider momentan noch so ist. Und ich finde, das ist eigentlich etwas sehr Erschreckendes, dass man, wenn man dann anfängt, offen drüber zu sprechen, direkt als Idol und Vorbild und sehr mutig bezeichnet wird, anstatt dass es nicht einfach normal sein kann.
Ja, liegt halt daran, dass es noch eben Tabuthema ist. Blöde Frage, aber hast du das Gefühl, dass das ein bisschen Druck ausgeübt hat? Im Sinne von, jetzt bist du wieder Idol oder davor warst du der sozusagen, als du erzählt hast von deiner Genese, so du warst der Shootingstar, plötzlich kamen andere Leute, die Druck ausgeübt haben und man musste vielleicht Geld mit verdienen. Ist das ein, oder hast du das so gar nicht wahrgenommen, sondern eher so als, ey, ich bin hier kein Idol, so das sollte der Usus sein eigentlich.
Ja. So habe ich es wahrgenommen. Also ich sehe mich da selber nicht jetzt wirklich als Idol. Ich bin froh, dass ich vielleicht durch die Geschichte und dadurch, dass ich mich geöffnet habe, anderen Mut machen kann. Es gab auch, wie gesagt, es gab auch Reaktionen und Nachrichten von anderen Menschen, die sich dann eben auch geöffnet haben, mir gegenüber, die auch gesagt haben, ich traue mich das nicht öffentlich zu äußern, aber möchte dir das jetzt irgendwie mitteilen. Das gab es auch und ich bin froh, dass ich dazu Mut machen kann, durch die Geschichte, dass eben mehr darüber gesprochen wird. Ich sehe mich aber selber nicht irgendwie als großes Vorbild und Idol in dem Sinne und deswegen habe ich da eigentlich auch keinen Druck. Also weil mein Ziel ist klar, mein Ziel ist halt irgendwie, wir müssen anfangen, mehr drüber zu sprechen und wenn ich dazu beitragen kann, gerne.
Okay, und wie kam es sozusagen zu deiner, auch nicht zu deiner Erkenntnis, das ist das falsche Wort, aber zu auch der Diagnose damals? Und ich meine, das ist, glaube ich, für viele nicht so leicht zu verstehen. Für mich in erster Linie war das auch so, okay, Bulimie, ich bin jetzt nicht der größte Experte für psychische Erkrankungen, aber es ist natürlich im Fechten, habe ich jetzt erst die Verbindung sozusagen nicht gesehen. Aber nachdem natürlich, wie du das erklärt hast, hat es total Sinn ergeben. Aber kannst du nochmal sozusagen aus deiner Warte so ein bisschen probieren zu erklären auch, wie es dazu kam. Und du hast in dem Interview auch gesagt, es war erst mal ein Schock, dass du diese Diagnose gestellt bekommen hast.
Ja, es ist irgendwie so alles ein bisschen skurril. Ich glaube, wenn man mich auch ein bisschen kennt, ich habe ganz viele Leute, die haben immer so, was, du? Wie, du hast Bulimie? Was? Weil ich halt irgendwie so der, sag mal, im Team auch irgendwie oft als Sonnenschein und irgendwie dann so Motivator und immer gute Laune und Feel Good und kümmere mich um alle anderen bezeichnet wurde und keiner das irgendwie so auf dem Schirm in Anführungszeichen gehabt hätte, dass ich eine mentale Erkrankung habe. So, aber das, wie gesagt, du guckst den Leuten ja nicht hinter den Kopf und genauso ja auch beim Fechten. Ja, es ist keine ästhetische oder sehr, ja, wir haben ja viele Sachen an, also man sieht ja. Deswegen auch immer so, wie Essstörung, ja. Aber wie gesagt, das Ganze kommt durch Emotionen, also ist bei mir jedenfalls gekommen. Ich habe irgendwann, ne, wir haben gerade schon sehr viel über Druck gesprochen. Ich habe auch gerade schon einmal kurz gesagt, dass ich eine Perfektionistin bin. Und wenn ich etwas mache, dann muss das für mich immer perfekt laufen und habe mir selber da vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viel Druck gemacht. Und wenn es dann eben nicht mehr perfekt gelaufen ist, das bedeutet, ich habe dann ein Gefecht verloren, was ich vielleicht nicht hätte verlieren dürfen. Und gerade, und jetzt kommt das Spezifische im Fechten, was für mich super schwierig war, ich stehe alleine mit einem Gegner auf der Bahn, 1-1. Ein Gefecht geht da 15 Treffer. Bei 15 ist Schluss. Es gibt kein 2 vor oder 2 zurück. Bei 14 beide. Der nächste Treffer entscheidet, ob man gewinnt oder verliert. Und für mich war das dann immer, nicht gut genug zu sein und dieses komplette Versagen. Und ich habe irgendwann wirklich Panik gehabt zu verlieren. Ich hatte Panik, auf die Bahn zu gehen. Und das ist eben dieses nicht mehr Spaß am Gewinnen in Anführungszeichen, sondern wirklich Angst vor dem Verlieren. Und diese Angst ist irgendwann sehr, sehr groß geworden. Und wenn es dann passiert ist, was natürlich dann öfter mal vorgekommen ist und immer mehr, weil mit Angst auf eine Bahn zu gehen und Angst davor zu haben, zu verlieren, das kennt jeder Sportler, ja, dann braucht man sich eigentlich schon gar nicht hinzustellen. Und bei mir kam es dann wirklich so, dass ich dann diese Gefühle, nicht gut genug zu sein, nicht das abliefern zu können, was ich da irgendwie eigentlich machen wollte, die Kontrolle nicht mehr zu haben über das Ganze, was da eigentlich passiert und auch ein Stück weit irgendwie dieses, ich bin alleine auf der Bahn, also auch Einsamkeit und dieses, ich habe keinen anderen, der mich jetzt da irgendwie auffängt, weil es eben ja auch kein, nicht immer nur im Team ist. Das waren irgendwann so viel und so große Emotionen, mit denen ich da nicht mehr zurechtgekommen bin, gerade eben in einem Wettkampf, dass ich dann nach diesen Gefechten oder nach diesen Turnieren, um diese Gefühle, ich sag immer, wegzumachen, auf Toilette gegangen bin, um mich zu übergeben. Und dieses Übergeben, dadurch habe ich die quasi einmal, sorry, jetzt wird's richtig dramatisch, einmal wirklich ausgekotzt, im wahrsten Sinne des Wortes, um die einfach nicht mehr gerade in dem Moment in mir zu haben. Also ich habe es versucht, darüber zu kompensieren, aber es funktioniert natürlich nicht. Weil es ist ja wie so ein Ball, den man runterdrückt. Unter Wasser. Also ne, diese großen Petsi-Bälle. Ein großer Petsi-Ball, den drückt man unter Wasser.
Der kommt immer wieder hoch.
Ja, und irgendwann explodiert der. Und dann fliegt einem alles um die Ohren. Und das war der Punkt bei mir. Ja.
Bist du bewusst zu einer Therapeutin oder Therapeuten gegangen? Oder?
Ich habe das erstmal gar nicht gerafft alles. Ich war dann so, ja. Mhm. Ich gehe jetzt einfach auf Toilette und das ist sehr normal. Und genau, das war nämlich auch noch bei mir, das wäre vielleicht noch hier, weil wir gerade auch ein bisschen über Körperbilder geredet haben. Ich hatte dann immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug für das, was da gerade passiert, beziehungsweise ich kriege das nicht abgeliefert. Aber wenn das alles nicht funktioniert und ich jetzt schon nicht mehr im Fechten gut bin, dann muss ich wenigstens dünn sein. Und das ist dann immer noch ein bisschen der Vergleich auch mit den anderen. Da muss ich wenigstens im Körperbild besser sein als andere. Und dieser Perfektionismus. Und das war dann vielleicht auch der Auslöser, warum ich dann eben eine Essstörung darüber entwickelt habe. Und bei mir ist es irgendwann normal geworden. Also wie gesagt, ich habe das nicht wirklich verstanden und gerafft, dass ich da gerade in eine Essstörung abrutsche, sondern ja gut, dann gehe ich halt kurz auf Toilette. Ich habe ja alles unter Kontrolle. Das ist ja jetzt hier, das ist ja okay. Ich kann das ja kontrollieren. Ich kann ja auch jederzeit quasi aufhören damit, wenn ich möchte. Aber das hilft mir gerade und das war so ein bisschen so meins, das war so mein Anker. Dieses Übergeben war so, das gehört zu mir, das hilft mir, wenn ich das mache, geht's mir gut. So, und das wollte ich dann auch nicht loslassen. Und dann irgendwann steht mein bester Freund vor mir, der wirklich ein absolut rationaler Mensch ist und dem eigentlich, das ist wie so ein Fels in der Brandung, da passiert, der fällt nicht um. Und der steht irgendwann vor mir und war so, Lea, ich kann nicht mehr. Das ist zu viel, du brauchst Hilfe. Ich kann dir nicht mehr helfen und wenn du dir jetzt nicht Hilfe holst, dann weiß ich nicht, wie unsere Freundschaft weiterlaufen soll. Und das war der Moment, wirklich wie so ein Brett vor den Kopf geknallt zu bekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich sollte mal auf meinen besten Freund hören und wenigstens jetzt einfach mal gucken, ob ich irgendwo jetzt einen Therapeuten oder Therapeutin herbekomme. Und hatte dann sehr viel Glück, dass ich außerhalb des Sportsystems eben jemanden bekommen habe, wo ich dann schnell einen Platz bekommen habe. Und nach der ersten Stunde, nach 50 Minuten, gehe ich da raus. Und ich saß dann auch drin in der Stunde. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier überhaupt machen soll. Also ich brauche ja keine Hilfe, mir geht's ja gut, ich habe ja alles unter Kontrolle. Ich nehme ja gerade irgendjemanden den Platz weg. Es gibt ja Leute, die brauchen das viel dringender. Und nach 50 Minuten gehe ich raus mit der Diagnose schwarz auf weiß. Eine atypische Form der Bulimie. Und ich war nur so, oh, fuck. Ich glaube, ich bin krank und ich brauche Hilfe. Ich habe ein Jahr gebraucht, die Entscheidung zu treffen, ich höre jetzt auf, mich zu übergeben. Ich wollte es nicht, das war genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ich wollte es nicht loslassen, das war meins. Und es hat lange gedauert.
Krass, ja. Und hast du dann sozusagen als alternative Methoden gefunden, um mit diesen Emotionen klarzukommen?
Genau, also
das ist wahrscheinlich das wahnsinnig Schwere daran.
Ja, also es gibt ja zwei Formen der Therapie. Einmal Verhaltens- und einmal Tiefentherapie. Ich reiß nur kurz an. In dem einen, in der tiefen Psychologie, arbeitet man ein bisschen auf, was der Ursprung von dem Ganzen sein könnte. Und Verhaltenstherapie ist dann genau das. Man kriegt dann eben Alternativen an die Hand gegeben, Mechanismen, wie man eben damit umgehen kann, ohne dass ich mich jetzt eben übergebe. Und das habe ich dann gelernt und wende das auch an. Und es funktioniert sehr gut. Deswegen, mittlerweile geht's mir auf jeden Fall gut und aktuell auch sehr gut. Und ich bin einfach echt froh, dass das irgendwie das ganze Thema so eine Sichtbarkeit jetzt langsam findet. Ich hatte Glück, wie es bei mir gelaufen ist.
Ja, du hattest natürlich dann auch Fähigkeiten. Ich meine, da hilft, glaube ich, dein Perfektionismus dann wiederum, um auch das vielleicht gut machen zu wollen. Also ich würde noch eine kurze Nachfrage so. Wie sieht denn jetzt der sozusagen weitere Verlauf aus? Also wirst du weiter Therapie machen? Gehört es jetzt einfach zu deinem Athletinnen oder zu deinem generellen Alltag mit hinzu, dass du gewisse, ich weiß nicht, Übungen für dich machst, auch weiterhin zur Therapie gehst? Das ist ja, ganz doof gesagt, ein Teil von dir. Genau, das ist ja irgendwie, muss man ja auch oder willst du ja wahrscheinlich auch gut damit klarkommen und in Zukunft auch, ich sage jetzt mal, gut damit leben. Bedarf das weiter einer gewissen Fürsorge oder?
Ja, aber die gebe ich mir selber quasi. Also ich gehe nicht mehr zur Therapie, ich bin, sag mal, austherapiert. Also ich wüsste aber jederzeit, wenn ich Hilfe brauche. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, wenn ich weiß, wenn ich merke, ich brauche Hilfe, ich würde mich jetzt auch selber trauen, mir diese Hilfe zu holen. Das ist ja auch immer der erste Schritt, sich das erstmal einzugestehen. Und ansonsten ist es schon so, dass ich mir Räume und Zeiten immer wieder in meinem Alltag einbaue oder eben auch mal dann eine Woche, in der ich mich dann einfach mal um mich selber, ich sag mal, kümmere im Sinne von meiner mentalen Gesundheit. Also ich mache viel Yoga. Ich mache so, keine Ahnung, ich versuche mich immer mal hinzusetzen. Oh, und eine Sache, und die würde ich vielleicht tatsächlich hier auch einfach mal mit reingeben. Ich frage mich selber auch einfach mal, wie geht es mir? Weil, diese Floskel so, wie geht's dir? Wie geht's? Na, alles gut? Kennt ja jeder von uns. Moin, wie geht's? Hier, Robin Gosens hat auch gerade einen Podcast. Genau. Fand ich super. Genau. Und wann fragen wir jemand anderen wirklich mal, wie geht es dir? Ernsthaft. Und wann fragen wir uns selber auch mal, wie geht es mir? Und sich dafür mal Zeit zu nehmen, ist ganz gut. Und dann kann man mal gucken, okay, was ist eigentlich gerade alles los? Und worauf muss ich vielleicht mal ein bisschen achten?
Mal in sich reinhören ist natürlich nicht die einfachste Sache.
Genau, das muss man üben, aber dann kann man halt frühzeitig auch vielleicht so Warnsignale erkennen. Was nämlich jetzt auch bei dem Ganzen entstanden ist, um eben da auch mehr Sichtbarkeit und irgendwie auch mal uns Athleten darüber austauschen zu können, also jetzt ein bisschen auf das ganze System geguckt. Bei mir kam dann irgendwann der Wunsch auf, okay, ich möchte auch, dass wir uns als Athleten untereinander darüber austauschen können, damit wir offener darüber sprechen, weil irgendwie wir im Spitzensport, das sind so Erfahrungen, die wir haben und die wir machen, die kann man mit niemand anderem teilen. Und diese Emotionen, die wir erleben, auch das ist ja etwas sehr Besonderes, was sonst im Alltag so nicht zustande kommt und man irgendwie auch nicht wirklich mit jemandem besprechen kann. Und deswegen haben wir jetzt Projekte ja auch gestartet aus dem Ganzen. Es ergibt sich gerade daraus und schaffen einen Raum, der ist leider gerade noch digital, für Athleten von Athleten. Wir hatten den das erste Mal schon nach den Spielen, um einfach mal wirklich darüber zu sprechen, was sind eure mentalen Herausforderungen zurzeit, wie geht ihr damit um, wie geht ihr damit rein, etc. Was könnt ihr vielleicht uns gegenseitig auszutauschen, um zu sagen, was kann ich dem mitgeben, um zu helfen, was kann ich dem mitgeben, um vielleicht irgendwie da einfach zu unterstützen. Der nächste Call steht jetzt dann, da wird auch ein Therapeut dabei sein und das alles nochmal ein bisschen einordnen auch und das wird wahrscheinlich nochmal einen neuen Termin geben. Also es wird jetzt wie so eine kleine Reihe. Und das ist irgendwie voll cool, dass sich das daraus so ergibt.
Das ist total Hammer. Also ich meine, man muss sich auch immer wieder vergewärtigen, das, was du vorher erzählt hast. So, man hat so viele Träume und man gibt so viel auf. Man darf ja auch nicht vergessen, man führt ein wahnsinnig sonderbares Leben. Ja. Man hat in der Regel den Peak seiner Karriere mit Mitte 20, Ende 20. Ja. Ja. Und da, keine Ahnung, ich meine, wenn man keine LeistungssportlerInnen Freunde hat, die machen mit Mitte 20 Praktikas. Also das ist so ein ganz, ganz, ganz unterschiedlicher Pfad. Und da muss man sich einfach immer wieder bewusst sein, dass das nicht normal ist, dass das mit Herausforderungen einhergeht, die vielleicht auch das eigene selbst übersteigen, weil es eben so. Ja, es ist ja absurd. Man hat ja auch, weil wir haben auch im Vorgespräch darüber geredet, wir kommen jetzt vielleicht gar nicht mehr dazu, aber was ist die Verantwortung von Athletinnen? Also so, ja. Weiß ich nicht, muss man bei einer Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wirklich eine Regenbogenbinde tragen? Muss das ein Athlet machen? So, du hast jetzt sozusagen oder übernimmst die Verantwortung, dass du auch sagst, okay, du gehst mit deiner psychischen Erkrankung in die Öffentlichkeit und willst das Thema enttabuisieren, weil du natürlich auch eine Persönlichkeit bist, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, die wahnsinnig reif ist und erwachsen und im Leben stehst. Ich meine, du studierst Jura parallel, darüber haben wir gar nicht geredet. Also das machen andere Leute hauptamtlich und arbeiten vielleicht noch irgendwo im Café, um Geld zu verdienen. Und du machst halt parallel noch eine Fechtkarriere. Also das sind natürlich schon extrem, das ist schon ein extremer Lebenslauf auf eine Art und Weise. Und ich glaube, darüber muss man sich schon bewusst sein. Und deswegen ist diesen Raum, den ihr dem geben wollt, glaube ich, so relevant. Und das ist auch für alle, weiß ich nicht, jungen Sportlerinnen, die hier zuhören. Ihr redet darüber und ja, also es ist, genau, das ist ein anstrengendes Leben. Ja.
Ja, es ist ein sehr anstrengendes Leben. Es ist ein sehr besonderes Leben. Ich finde auch, das hast du sehr schön gesagt. Ja, und genau dieser Punkt, wir müssen mehr darüber reden, weil diese Dinge, die wir dort in diesem Leben erleben, das können wir eigentlich nur untereinander nachvollziehen, weil es eben so besonders ist. Das auf jeden Fall. Aber zu dem Punkt vielleicht, weil du gesagt hast, was für eine Aufgabe und Pflicht wir vielleicht auch als Athleten haben, so idolmäßig oder Vorbilderfunktion, politisch, du hast die Regenbogenbinde erwähnt, finde ich immer sehr schwierig, weil in erster Linie sind wir Athleten und das muss im Fokus stehen. Und jedes Mal, wenn man dann irgendwie auch, keine Ahnung, bei irgendwelchen Olympischen Spielen, ich muss da immer noch immer an Peking denken, bei den Winterspielen, wo irgendwie alle dann gefragt wurden, ja, wie Menschenrechtsverletzungen und wie geht ihr damit um? Ja, Entschuldigung, ich mache hier eigentlich nur einfach meinen Sport und meinen Job und ich als Athlet, ihr hattet noch nicht mal irgendwie Mitbestimmungsrecht darüber, wo diese Spiele hinvergeben werden. I don't know. Und ich finde, das muss man auf jeden Fall auch immer in erster Linie betrachten. Wir sind Athleten. Und das Einzige, worum sich ein Athlet zum Zeitpunkt gerade eines Saisonhöhepunkts kümmern sollte oder während eines Wettkampfs, ist der Sport. Und alles andere, wenn man sich politisch äußern möchte oder wenn man sich politisch engagieren möchte, dann kann man das nebenher machen. Aber es sollte nicht, ich sag mal, erwartet werden in einer gewissen Art und Weise. Klar könnte man auch sagen, wir vertreten irgendwie Deutschland und sollten dann die Werte vertreten. Ja, das machen wir ja in dem Moment, in dem wir da an den Start gehen. Sich dann aber auch noch öffentlich für etwas zu positionieren, sollte nicht unbedingt eine Erwartung sein, sondern das ist dann etwas, was man vielleicht von Athleten, die das möchten, die da Bock drauf haben, das kann man machen, sollte aber nicht unbedingt an erster Stelle stehen.
Genau, du bist nämlich ja zusätzlich noch Athletensprecherin auch, das muss man ja auch sagen. Kannst du vielleicht noch in einem Satz erklären, was das ist? Und was deine Aufgaben sind?
Ja, in ein paar Podcast-Folgen ist es ja auch schon mal angeklungen. Athleten Deutschland, also genau, ich bin im Präsidium von Athleten Deutschland und in der DOSB-Athletenkommission. Und Athleten Deutschland ist so abzugrenzen, auch von der DOSB-Athletenkommission, dass es eine unabhängige Athletenvertretung ist. Bedeutet, das ist ein eigener Verein, der sich gegründet hat 2017 aufgrund von dem ganzen Dopingskandal mit Russland. Und wir haben damals einfach festgestellt, oder die Leute, die damals das Ganze gegründet haben, okay, um irgendwie eine professionelle Athletenvertretung machen zu können und eben auch politische Themen wirklich ordentlich zu platzieren, braucht es eine unabhängige Vertretung, die ausgegliedert ist von den Verbandsstrukturen, damit wir eben selber ein Standing haben, uns selber dazu äußern können. Und das ist genau der Punkt gewesen, ne? Das waren Athleten, die gesagt haben, wir möchten uns politisch engagieren, wir möchten irgendwie politisch auch reingehen und aber selbstständig dazu stehen können, unabhängig eben von dem, was zum Beispiel mal der DOSB sagt oder irgendein anderer Verband. Und das haben wir dann mit Athleten Deutschland angefangen. Da haben wir mittlerweile eine Geschäftsstelle mit mehreren Mitarbeitern, die sich nur darum kümmern. Und ganz ehrlich, das brauchen wir auch, weil du kannst dich noch nebenher irgendwie hier Koalitionsvertragsverhandlungen führen.
Da wäre meine Anschlussfrage gewesen. Es sind ein paar Sportpunkte aufgenommen worden in den Koalitionsvertrag. Ja. Hast du da deine Juristenkünste spielen lassen das erste Mal oder wie ist deine Reaktion dazu?
Nee, also Koalitionsvertrag habe ich jetzt mal, unsere Geschäftsstelle hat sich da echt super drum gekümmert und wir haben eine Riesenkampagne gemacht auf Social Media, auf Instagram und ganz, ganz viele von unseren Mitgliedern waren dann mit da drin, auch ganz bekannte Athleten, die sich dazu geäußert haben und irgendwie Punkte eben aufgebracht haben, in die Öffentlichkeit getragen haben, die uns wichtig sind, um uns Athleten in den Fokus zu setzen. Und ja, es hat was gebracht. Also am Ende wirklich muss man so sagen, es sind jetzt halt Punkte drin, wie zum Beispiel Mutterschutz wird verankert, soziale Absicherung für Athletinnen und Athleten und der Aufbau und Ausbau des Zentrums für Safe Sport, also gegen Gewalt und Missbrauch und da alles die Mechanismen zu schaffen. Ich würde sagen, so das sind so die drei größten Punkte und die haben wir halt in den letzten Jahren und vor allen Dingen auch in den letzten Monaten. Boah, was haben wir die positioniert? Wie sind da irgendwie unsere Leute von der Geschäftsstelle im Bundestag rumgegangen, haben mit den ganzen Abgeordneten gesprochen, mit den Büros telefoniert? Also der Wahnsinn. Und jetzt ist er einfach drin und Sport hat einen riesengroßen Teil jetzt im Koalitionsvertrag und unsere Punkte wurden quasi 1:1 da drin übernommen und das ist halt schon cool. Und daran sieht man halt auch wirklich, wie unglaublich wertvoll und wichtig das ist, dass wir halt so eine unabhängige Vertretung auch haben, damit dann genau sowas am Ende rauskommt.
Ja, also es ist ja auch ganz interessant, dass es Athletinnen werden nämlich auch schwanger tatsächlich und die werden auch Mutter.
Ja.
Es ist ja so witzig, weil das ja auch so, wie, ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel großer Tennisfan und Tennis ist dann ist immer großes Thema, dass das ja ein wahnsinniger Einschnitt auch ist im kompletten Lebenssinne, aber auch im Leistungssportlerinnen-Sinn sozusagen. Ja. Also was genau wurde sozusagen vereinbart?
Mutterschutz im Sinne von, dass wenn man eben auch, also bis jetzt noch gar nichts wirklich vereinbart, ne? Also steht jetzt irgendwie drin, Mutterschutz. Wie das Ganze dann ausformuliert wird und was dann da reingenommen wird, das müssen die jetzt erstmal in den nächsten Monaten und Wochen noch austüfteln. Aber natürlich wäre es das Ziel, dass wenn man eben schwanger wird als Frau, gut, Männer können sowieso nicht, aber wenn man schwanger wird, dass man dann halt trotzdem den Kaderstatus nicht verliert, dass man weiter drin bleibt, dass man eine Förderung bekommt, dass es halt wie auch in einem Arbeitsumfeld einen Mutterschutz gibt. Weil wir haben es gerade, also wir haben es vorhin schon gesagt, es ist ein Job und keiner darf gekündigt werden oder kein Geld mehr bekommen, nur weil er schwanger wird. Und das passiert halt noch leider viel zu häufig. Hier, wir haben jetzt gerade übrigens wieder Beispiel Elena Semichin, die Schwimmerin.
Ja, stimmt.
Die ja sogar wahrscheinlich Sponsoren deswegen verloren hat, weil sie schwanger geworden ist. Das ist jetzt vor wenigen Wochen passiert.
2025, ja.
2025.
Ja. Und sozusagen deine Rolle als Athletensprecherin ist da eine Beratende für sozusagen eure Geschäftsstelle und die logischerweise, hast du ja gerade gesagt, die führen dann die Verhandlungen und machen die Detailarbeit.
Ja, so kann man sagen. Also die gucken natürlich schon auch sehr drauf, was da eigentlich gerade politisch alles abgeht. Aber letztendlich bin ich bin gewählt von den Athletinnen und Athleten in Deutschland, um eben die Interessen der Athleten zu vertreten. Und natürlich dann, das heißt, meine Aufgabe ist es dann immer so ein bisschen auch zu gucken, was um was geht's gerade, was sind irgendwie so ein bisschen die Belange und irgendwie die Dinge, die in der Athletenschaft irgendwie gerade vor sich gehen. Wobei da auch unsere Geschäftsstelle Kontakt zu allen Athletenvertretern aus allen Verbänden und so weiter hat. Also die holen sich da schon auch alles viel ein. Und sonst ist es eigentlich eine sehr repräsentative Rolle mittlerweile geworden, ja. Und dann halt die Themen in die Öffentlichkeit zu tragen oder halt dann irgendwie auch mal mit Politikern etc. zu sprechen, weil es eben oftmals doch nochmal anders wirkt, wenn eine Athletin da ankommt und nicht jemand aus einer Geschäftsstelle, leider. Wobei die wahrscheinlich bessere Expertise nehmen.
Der Mix ist wahrscheinlich der entscheidende. Ja, krass, Lea. Ein super interessanter Podcast, muss ich echt sagen. Also, dass wir bis zu den Koalitionsverhandlungen oder zum Koalitionsvertrag gekommen sind, hatten wir auch noch nicht. Von daher, tausend Dank dir, tausend Dank für deine Offenheit. Ich weiß nicht, ich kann hoffentlich für die Zuhörerinnen sprechen. Ich find's krass cool, wie selbstbewusst du bist, wie offen du bist, wie positiv. Also du hast ja selber oder wo es im Team als Sonnenschein und als Feel Good Person irgendwie beschrieben. Kann ich alles nur zurückgeben, sowohl im Podcast als auch privat. Wir hatten ja wirklich einen ganz, ganz lustigen Abend da vor ein paar Wochen. Von daher, ich weiß es nicht, ich werde keine Säbel oder keine Fechtfloskel zum Schluss benutzen, aber ich sag einfach vielen Dank. Danke für die Zeit. Viel Erfolg bei den deutschen Meisterschaften in 2,5 Wochen.
Danke.
Und genieß die Sonne noch ein bisschen. Danke dir.
Schön, danke nochmal auch für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Powwow Sports in Kooperation mit Maniac Studios.